Ich habe mir überlegt, ob es einen Bogen gibt von dem, was wir heute Nachmittag besprochen haben, zu dem, was jetzt dran ist, und habe gefunden, es gibt keinen. Deshalb suche ich ihn jetzt auch nicht und beginne einfach mit diesem Thema ganz von vorne, indem ich mit Ihnen über das Wort Krise zum einen rede, über die Notwendigkeit von Krisen, wie ich das beschreibe, und den dritten Durchgang mit Ihnen mir Gedanken mache, wie man Krisen angeht, wann sie kommen, wie sie kommen und was man dagegen tun könnte. Ich denke, das ist dann vor psychologischem und biblischem, christlichem Hintergrund sozusagen. Im Übrigen ist das für mich gar keine Trennung, die notwendig wäre. Für mich ist biblisch immer auch psychologisch. Denn wer Seelsorge nur als die Sorge am Spirituellen bezeichnet und sieht, der hat kein biblisches Menschenbild. Die Bibel bezeichnet mit Seele, das hebräische Wort Nefesh, immer den ganzen Menschen mit seinem Denken, auch logischem Denken, auch betriebswirtschaftlichem Denken, mit seinem Fühlen, also mit seinen Gefühlen, mit seiner Trauer, mit seiner Wut, mit seiner Freude, mit seinem Handeln, das war das Dritte, also Denken, Fühlen, Handeln, wie wir psychomotorisch uns zeigen und darstellen, körperlich darstellen, und viertens mit seinem pneumatisch, also mit seinem spirituellen Anteil. Die Bibel sieht den Menschen immer ganz. Und der Anteil, den wir mit der Psychologie abdecken, das ist ein Teil, der sich eben mehr im Bereich des Denkens und der Gefühle abspielt. So gesehen ist das, was ich so ein bisschen rausgehört habe, man weiß ja nicht, ob was der Dieterich für einer ist, Psychologie, Psychotherapie, was ist denn das überhaupt? Eigentlich im Grunde genommen muss ich Ihnen sagen, nehmen Sie dieses weite Bild mit. Die biblische Seele umfasst Denken, Fühlen, Handeln und Glauben. Und zwar in den Interdependenzen, die sich dadurch ergeben. Nicht nur isoliert, sondern im Zusammenwirken dieser drei. Und deshalb dürfen wir heute Abend locker über Krisen sprechen. Und wir müssen die Glaubenskrisen mit hineinnehmen, weil die einfach dazu gehören. Also nicht extra isoliert, das geht sozusagen nach demselben System weiter. Krise. Das Wort ist eigentlich griechisch und meint eine entscheidende Zeitenwende. Die Griechen haben verschiedene Zeitbegriffe. Einer dieser Zeitbegriffe meint diese fortlaufende Zeit, die sich dadurch ergibt, dass sich da was verändert. Zum Beispiel die Drehung der Erde um die Sonne. Das gibt dann im Grunde genommen diese verschiedenen Zyklen, die wir kennen. Oder aber die Schieflage der Erde gibt Frühling und Sommer und Winter. Das ist die Art der Zeit, die so gleichmäßig verrinnt. Das ist die eine Zeit bei den Griechen. Wie ein Zeitstrahl, die braucht Veränderung, um sie zu definieren. Die andere Beschreibung, die griechische Beschreibung der Zeit, ist die entscheidende Zeitenwende. Da kommt sozusagen in die gleichförmige Zeit etwas herein und danach gibt es eine radikale Änderung, etwas ganz anderes. Es begab sich aber zu der Zeit, oder als Christus, als die Zeit erfüllt ward, das ist diese Zeit. Und das Wort Krisis ist eng verbunden mit diesem Zeitbegriff, der eine entscheidende Wendung herbeiführt. So gesehen ist das Wort an sich gar nicht so negativ, wie wir das üblicherweise so sehen. Wir haben natürlich Geschäftskrisen, wir haben Lebenskrisen, wir haben medizinische Krisen. Natürlich, die sind eher etwas negativ gefüllt. Aber von der Sache her muss ich einfach mal sagen, das Wort Krisis meint, ich sage es ganz einfach, du bisher bist du deinen Weg gleichförmig gegangen und du würdest ihn auch weiter so gehen, wenn da nicht eine Krisis käme. Und diese Krisis macht aus diesem Weg, der bisher in eine solche Richtung ging, eine solche oder eine solche. Oder nochmal anders formuliert, möglicherweise würden wir unseren Weg gar nicht ändern, käme nicht eine entscheidende Zeitenwende. Käme nicht eine Krise. So sollten wir das mal sehen. Und so sehen wir es dann auch wiederum in der modernen Psychologie, beispielsweise in der Entwicklungspsychologie. Wir haben diesen dramatischen Effekt herausgenommen, den wir von der Medizin und aus den Wirtschaftswissenschaften kennen. Dennoch bleibt in uns, da wollen wir nicht drüber wegdiskutieren, das Negative erhalten. Ich will es nicht wegdiskutieren. Dennoch gebrauchen wir das Wort Krise weiterhin eher negativ und wollen uns heute Abend sagen lassen, was man dagegen tun kann und wie sich das zeigt. Ich möchte aber einige Punkte im Vorfeld noch nennen. Ich möchte nennen, dass wir das Gegenteil der Krise auch mal ansehen müssen. Das Gegenteil der Krise, was ist das wohl? Wenn Krise eine entscheidende Zeitenwende war, was ist denn das Gegenteil? Denn wissen Sie, am Gegenteil kann man manchmal genauer erkennen, was man eigentlich mit Krise meint. Ja, oder Langeweile. Das Gegenteil von Krise ist letztendlich Langeweile. Das heißt, wir sollten die Krise doch als etwas Positives sehen. Nochmals, wir brauchen sie. Und ich habe schon manche schwere Krise erlebt bei Menschen, zum Beispiel in der Depression, die mir gesagt haben, hätte ich diese entscheidende Zeitenwende nicht gehabt, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Es ist eigentlich eigentümlich, dass Gott manchmal in unser Leben hinein etwas bringt, was wir gar nicht wollen, aber wir hätten ohne dieses möglicherweise unser Leben nicht geändert. Wie muss er uns lieb haben, dass er mit solchen Dingen unser Leben verändern kann? Vielleicht sollten wir es heute Abend so sehen. Ein zweites, was so ein bisschen typisch ist, für eine Krise. Also das Erste war, dass es auch positiv zu sehen ist, dass es sonst gar keine Änderung vollzogen hätte und damit eine Chance für einen Neuanfang ist, eine Krise. Das Zweite, oftmals fühlt man sich in der Krise dann doch sehr einsam. Ein bisschen gehört zur Krise die Einsamkeit auch dazu. Und es gibt Krisen, die so deutlich sind, so gravierend, so stark sind, dass man allein nicht damit zurechtkommt. Deshalb, glaube ich, gehört zur Krise fast durchgängig ein Stück Begleitung, ein Stück Service oder ein Stück Seelsorge. Vereinfacht gesagt, Menschen in der Krise brauchen in der Regel Seelsorge. Ein nächstes, Krisen oder entscheidende Zeitenwenden zeigen sich ganz selten nur an einem Aspekt der Persönlichkeit. Ich habe vorher gesagt, wie ich das hebräische Wort Seele übersetze, Nefesh. Und habe Ihnen gesagt, dass ich Denken, Fühlen, Handeln und Glauben damit meine. Und jetzt sollten wir auch realisieren, dass die Krise eines Menschen in aller Regel ihn auch ganzheitlich angeht. Es ist ganz selten, dass ein Mensch eine Krise hat nur im Glauben oder nur im Körperlichen oder nur im Kognitiven, also im Denken oder nur im Affektiven. In aller Regel müssen wir davon ausgehen, dass, weil wir als Menschen ganzheitlich sind, dass eine Krise uns auch ganzheitlich angeht. Sprich, dass eine körperliche Krise, sagen wir mal eine schwere Krankheit, eine sich zuspitzende Situation in der Krankheit, nicht selten auch Krisensituationen im Denken hervorrufen, bei den Gefühlen und im Glauben. Wenn wir beispielsweise die Depression beschreiben, dann wissen wir, dass konstitutiv zur Beschreibung der Depression hinzugehört, dass die Menschen nicht nur traurig sind, das weiß man ja, sondern dass sie auch in der Depression körperlich verlangsamt sind, dass sie in ihrem Denken negativ denken und nicht mehr logisch zu Ende denken. Das war dieser kognitive Aspekt, und dass sie schwerer glauben können. Der depressive Mensch hat Mühe mit dem Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. So ist Glaube definiert. Ein Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. Es gehört zur Depression hinzu. Es ist nicht eine okkulte Dimension, hat man früher gemeint. Also deshalb ist die Depression auch so negativ theologisch geladen, hat man früher gemeint. Heute weiß man, dass zum Erscheinungsbild einer solchen Krise eine ganzheitliche Befallenheit hinzukommt. Also der Glaube eines bisher feinen Gotteskindes, das so regelmäßig in die Versammlungen kam und gesungen hat und gebetet hat, in der Depression plötzlich auch nicht mehr beten kann in dem Sinn, nicht mehr singen kann, nicht mehr lobpreisen kann. Das sollten Sie wissen. In einem Sätzchen gesagt, Krisen gehen den Menschen ganzheitlich an. Ein letztes noch, ein kleines Bild, was ich immer wieder in diesem Zusammenhang gerne berichte. Ich war vor einiger Zeit bei einem Kakteenzüchter eingeladen. Ist was Großartiges, kann ich Ihnen nur sagen. Was die so hinkriegen. Bei mir, bei uns zu Hause, wir haben einen Wintergarten, das ist was Schönes, da freut man sich besonders. Aber die Kakteen blühen nie so ganz richtig wie in einer solchen Kakteenhandlung. Ich frage immer, wie die das machen. Ich habe was gelernt. Die gießen weniger als ich. Das ist eine. Oder meine Frau. Aber was wir noch gelernt haben, was ich damals beim Besuch gelernt habe, das hat mich irgendwo fasziniert. Der Mann hat so eine Schublade aufgemacht und da war es dunkel in der Schublade drin, also im Schreibtisch, und da waren lauter so kleine Stückchen von Kakteen. Und die waren ganz braun, beigebraun, vertrocknet, die hätte ich alle weggeworfen. Und jetzt sagte er zu mir, die müssen da einige Zeit, ich weiß nicht mehr, ob es Monate oder Wochen waren, einige Zeit müssen die da drin sein. Und wenn die da drin sind, in dieser Trockenheit, ohne Licht, ohne alles, und dann ans Licht kommen, dann blühen die, sonst blühen die nicht. Hat mir gesagt, du musst viel weniger gießen. Sprich, jetzt wollen wir mal diese Metapher beziehen auf das, was Krise ist. Eine Krise, eine Trockenheit muss möglicherweise manchmal sein, um neues Blühen einzuleiten. Hat mir sehr viel zu sagen gegeben. Immer wieder erleben wir auch, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel, wenn wir unsere Lebensgeschichte untersuchen, da waren immer wieder 40 Tage lang, 40 Jahre lang, die Zahl 40 ist eine ganz wichtige Zahl in der Bibel, weil sie immer eine Generation bezeichnet, da waren die Menschen immer wieder in der Dürre. Darf ich Ihnen das heute Abend mal seelsorgerlich sagen? Zählen Sie bis 40. Nach der Dürre beginnt es zu blühen. Wollen wir einfach das mal für uns alle so mal mitnehmen, dass wir wissen, Krisen sind nicht nur was Negatives. So weit, so gut. Das ist der erste Teil. Zum Wort, zum Hintergrund, zu den Chancen, die drin liegen in dieser entscheidenden Zeitenwende, zum Unterschied von Chronos und Kairos, diesen beiden griechischen Zeitbegriffen. Ich hätte jetzt nun die Chance, die Krisen an vielerlei Dingen zu entwickeln. Ich möchte es aber mit Ihnen zusammen an dem Gebiet machen, das mir am nächsten liegt, nämlich an dem psychologisch-psychotherapeutischen Gebiet. Es gibt Krisen in der Somatik. Es gibt, wie gesagt, Krisen in der Wirtschaftswissenschaft. Es gibt aber auch Krisen in der Psychologie. Und hier möchte ich mal die Entwicklungspsychologie herausnehmen, weil ich mir gedacht habe, ich wusste ja nicht, wer hier vorne sitzt heute Abend. Ob Kinder, ob Erwachsene, ob ältere Herrschaften, habe ich mir gedacht, wenn ich die Entwicklungspsychologie ein wenig durchgehe, dann treffe ich jeden irgendwo. Denn die geht ja heute nicht mehr nur wie früher bis zur Adoleszenz, sondern die geht ja heute so weit, dass man sagt, Entwicklung, ein lebenslang andauernder Prozess. So gesehen werden wir uns möglicherweise heute Abend alle irgendwo treffen. Und ich mache es so kurz, dass wir allen nachher noch Zeit haben, um zu fragen. Einverstanden? Schön. Ich möchte nicht haben, dass Sie mir einschlafen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem nach dem Abendessen, weil das Blut im Magen gebraucht wird und im Kopf nicht mehr zur Verfügung steht. Es ist spannend, dass wir in der modernen Entwicklungspsychologie andere Sichtweisen haben, als man sie vor 20 Jahren hatte. Sie erinnern sich noch an Ihre Schulzeit oder je nachdem, was Sie gelernt haben, an die Entwicklungspsychologie, die Sie da gehört haben. Da hat man ja immer von solchen Phasen gesprochen, Entwicklungsphasen oder Stufen. Und vielleicht haben die Mütter noch was gehört von den Trotzphasen oder den Phasen der Streckung und den Phasen der Füllung, je nachdem, welche Theoretiker man damals eingesetzt hat. Man hat im Grunde genommen unterstellt, und das ist wiederum das Freudsche Paradigma, das da im Hinterkopf war, dass Menschen ganz bestimmte Entwicklungen durchmachen müssen, und wenn sie sie nicht durchmachen, werden sie nicht reif. Ich erinnere an die Ödipale oder diese anderen psychosexuellen Entwicklungsstufen, die uns Freud mal vor vielen, vielen Jahren vorgesagt hat. Heute sind wir da ganz anderer Ansicht. Die Wissenschaft geht weiter, Gottlob und Dank, nicht nur bei den Autos, sondern auch in meiner Disziplin. Da hat man also neue Erkenntnisse, und heute müssen wir fast alles von dem, was wir aus beispielsweise der Psychoanalyse kennen, einfach ablehnen oder als nicht mehr in diesem strengen Maße gültig ansehen, wie man es vor Zeiten gesehen hat. Dies auch bei der Entwicklung. Man sieht heute, dass Trotzphasen nicht sein müssen. Das hatte man früher angenommen. Ich erinnere mich noch sehr wohl an einen sehr klugen Arzt, der war angetreten, um meiner Mutter, die mich zum Arzt gebracht hat, zu helfen. Wir waren also gemeinsam in die Ordination gekommen, und sie hat da über mich geklagt. Ich war ein kleiner Bub, hat über mich geklagt. Ich muss irgendwas angestellt haben, was ja vorkommt. Ich muss irgendwas angestellt haben. Und dann hat der Arzt etwas getan, was ich ja nicht mehr so schnell vergesse. Ich war also noch sehr klein, aber dies ist eine frühkindliche Erinnerung, die ist geblieben. Vielleicht 3,5, 4 Jahre. Der Arzt hat eine Spritze aufgezogen und hat der Mutter eine gegeben. Und nicht mir. Er hat mit großer Weisheit erkannt, wo das Problem lag. Das heißt also, sie lebt nicht mehr, ich kann es ruhig erzählen. Das heißt also, es gibt möglicherweise ganz falsche Ansätze, die wir auch als Erzieher haben, bezüglich der Kausalität von Dingen. Trotzphasen müssen nicht sein. Sie müssen nicht sein im sogenannten Trotzalter von 4, 5, 6 Jahren. Sie müssen nicht sein in der sensiblen Phase der Pubertät. Sie müssen nicht sein in der sensiblen Phase der Adoleszenz. Sie müssen nicht sein in der sensiblen Phase des Klimakteriums. Sie müssen überhaupt nicht sein. Darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen sprechen. Ich möchte Ihnen den modernen Ansatz zeigen, wie wir dann dennoch mit der Sache umgehen, denn das kann uns ja niemand wegdiskutieren. Es gibt Kinder im Trotzalter, die trotzen. Es gibt jeder Menge pubertärer Jugendlicher, die uns wirklich viel Mühe machen. Und niemand kann wegdiskutieren, dass die Adoleszenzkrise, also die Krise im Jugendalter, eine ist. Niemand wird auch wegdiskutieren wollen, dass es eine Midlife Crisis, also eine Krise im Klimakterium, im Alter des Klimakteriums, bei Frauen und natürlich auch bei Männern geben kann und so weiter. Das heißt also, es ist eine eigentümliche Sache. Die einen Menschen haben Krisen, die anderen haben sie nicht. Und nur eines ist sicher, sie müssen nicht zwangsläufig kommen. Wenn ich jetzt aber sage, dass Krisen eine Chance in sich bergen, dann muss ich das genauer erklären. Soweit einmal der wissenschaftliche Vorspann zu diesem Thema. Ich möchte Ihnen den gegenwärtigen Ansatz darstellen, wie wir das sehen mit der Krise. Wir sagen, und jetzt müssen wir einen Augenblick aufpassen, dann wird nachher alles ganz einfach. Wir sagen heute, dass die Entwicklung eines Menschen voranschreitet, bis ins höchste Alter. Es ist wunderschön, dass ich sagen darf, der Mensch ist der Homo educandus, der Lernende bis ans Ende seiner Tage. Und das muss ich sagen, das hört irgendwann auf. Und bei diesem Voranschreiten hat er immer wieder Probleme, die sich ihm im Weg stellen, die mit seiner Entwicklung zusammenhängen. Er hat sogenannte Entwicklungsaufgaben zu lösen. Die Aufgaben kommen von der veränderten Konstellation, vom veränderten Hintergrund, vom veränderten Lebenszuschnitt, auch von der veränderten Biologie natürlich. Das sind Entwicklungsaufgaben, die auf den Menschen zukommen, auf das Kind und auf sie. Das ist eigentlich gar kein qualitativer Unterschied, nur ein quantitativer. Und wenn wir nun diese Entwicklungsaufgaben, wenn die uns begegnen, müssen wir die Aufgaben lösen. Und wenn wir sie lösen, dann gehen wir zum nächsten weiter, dann gibt es überhaupt keine Krise. Ich werde Ihnen gleich solche Entwicklungsaufgaben nennen, ich will nur mal zuerst die Theorie bringen. Wenn wir also die neue Entwicklungsaufgaben lösen, dann braucht es keine Krise. Wenn wir sie aber nicht lösen, dann sind wir auf dem falschen Weg. Dann brauchen wir eine Krise, um durch die Krise die Aufgabe auf anderem Wege lösen zu können. Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Dann ist also die Krise überlebensnotwendig, um eine Chance für einen Richtungswechsel, für einen Denkwechsel, für einen Verhaltenswechsel zu geben. Und wenn Sie so die Krisen sehen, dann wird vieles ganz anders. Dann kann eine Arbeitslosigkeit für den einen locker wegzustecken sein. Und für den anderen muss eine Krise kommen, weil er in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit mit seinem bisherigen Gedankengut nicht weitergekommen wäre. Weil er die Krise braucht, um in dieser Zeit einen Besinnungs- oder Denkwechsel zu vollziehen. Vielleicht sogar einen Paradigmenwechsel. Und wenn Sie das alles so sehen, dann wird vieles in unserem Leben viel einfacher. Ich denke, Sie haben es verstanden. Das ist das Konzept. So sehen wir die Sache heute an und damit wird schnell ersichtlich, dass der eine, ist das eine Kind, in der Pubertät oder früher eine Krise hat und der andere nicht hat und der eine in der Lebensmitte eine riesige Krise hat, die eine Frau das Klimakterium abnimmt und der andere Mann seine Form des Klimakteriums leicht wegsteckt. Männer haben das nämlich auch. Also von der Seite her gesehen wird dann die ganze Zusprecherei von Krisen in hohem Maße individualisiert. Auf die einzelne Person und die Art und Weise, wie sie mit neuen Aufgaben umgeht. Und jetzt denke ich, besprechen wir einfach mal ein paar von solchen Krisen. Eigentlich könnte ich schon aufhören. Denn im Grunde genommen wissen Sie ja jetzt, Krisen sind Chancen, manche brauchen Krisen. Sie haben auch gehört vom Eingang, dass wir in schweren Krisen gar nicht alleine durchgehen können, weil wir da die Hilfe von anderen brauchen. Und jetzt gucken wir es uns an. Und Sie haben auch gehört, dass die Krisen meistens Denken, Fühlen, Handeln und Glauben gleichermaßen angehen. Ich möchte mal mit dem beginnen, was für uns alle ein bisschen fremd ist, fern ist noch. Ich möchte nicht zum Kind zurückgehen, das könnten wir könnten über die Geburtskrise sprechen, will ich alles weglassen, ist zu weit weg. Ich möchte beginnen so in etwa mit der Krise nach der Pubertät und zur Adoleszenz hin, also zu dem Menschen, der ihr Sohn, ihr Enkelsohn sein könnte und schon eigentlich ein Erwachsener ist, so nahezu ein Erwachsener. Welche Entwicklungsaufgaben stellen sich für die jungen Menschen damals und heute, sagen wir mal im Alter zwischen 15 und 25? Ich gehe nachher auch auf unser Alter ein. Ich denke, wir sollten als Erwachsene realisieren, dass wir sehr weit weg von diesem Zeitpunkt sind und dass es für einen Jugendlichen sehr schwer ist, seine veränderte körperliche Erscheinung anzunehmen. Das ist eine Krise. Für manches Mädchen ist es eine Krise, das Frauwerden im Körperlichen anzunehmen. Nicht immer, aber auch nicht selten erleben wir Anorexia nervosa als Krisenlösung, also Pubertätsmagersucht. Das Nicht-Annehmen der sekundären Geschlechtsmerkmale. Und Lösungsmöglichkeit hungern, bis hin zur Pubertätsmagersucht. Nicht immer, auch nicht, ist keine enge und eindeutige Kausalität, aber es ist dies eine Möglichkeit. Wenn ein Mädchen diesen Zustand, dieses Verändern nicht akzeptiert und nicht umsonst, haben wir es 20 Mal häufiger bei Frauen, bei jungen Frauen, als bei Männern. Diese Art der Störung. Andere sagen, okay, ich gefall mir und dann geht's durch. Sie merken, das ist also sehr individuell, hängt natürlich ganz intensiv auch damit zusammen, wie wir als Eltern assistieren oder wie unsere Optik in der Familie liegt. Und worüber wir sprechen und worüber wir nicht sprechen, da sind wir als als Eltern und Erzieher im System natürlich auch hochgradig mitgefordert. Eine nächste wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung auf das Berufsleben, die auf junge Menschen zukommt. Bei manchen geht es ganz locker, ist es keine Krise. Manche müssen sich durch eine Krise hindurch, um zu realisieren, nein, ich darf nicht studieren. Oder andersrum, oder ich muss studieren. Das ist für uns weit weg, aber es ist für einen jungen Menschen sehr, sehr schwierig, sich auf das Berufsleben in der heutigen Zeit vorzubereiten. Wir haben immerhin in aller Regel bei qualifizierten Berufen das Alter bis nahezu 30 Jahre, bis wir so drin sind, ob sie jetzt nun studieren oder Meisterprüfung machen, das ist ähnlich, bis sie so drin sind, dass sie eigentlich ihren Beruf hinter sich haben. Sie wissen genauso gut wie ich, dass ein qualifizierter Mensch heute zwischen 3 und 5 verschiedene Berufe im Laufe seines Lebens hinter sich bringen muss. Ich habe bei mir neulich nachgezählt, es sind 11 Berufe, die ich der Reihe nach durchgemacht habe. Muss nicht sein, 11 ist ein bisschen viel, aber es ist heute gar nicht mehr so einfach, dass man gesagt hat, ich lerne, ich habe auch eine Lehre gemacht, bin heute noch dankbar dafür. Aber dass man gesagt hat, ich mache eine Lehre und dann ist alles klar, heute ist es viel komplizierter, viel krisenhafter. Auch der nächste Punkt, die Vorbereitung auf das Heiraten und das Familienleben ist eine krisenhafte Situation unter Umständen. Und wir können im System möglicherweise sehr gut dazu beitragen oder auch kontraproduktiv sein. Das liegt in hohem Maße an uns. Was ich als eine wichtige Krise ansehe, ist die Glaubenskrise, die sich in diesem Alter ergibt. Viele Christen sagen, nee, ich habe mich als Kind bekehrt und bin heute ein glücklicher Nachfolger Jesu. Das gibt es. Aber mindestens genauso viele haben auch eine Krise zwischendrin gehabt. Und ich denke, wenn wir nicht unser Kinderglauben qualifiziert ablegen, damit ist nicht das Bibelwort gemeint, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sondern wenn wir unsere kindliche Art des Glaubens nicht ablegen und durch eine reifere Art ersetzen, dann brauchen wir zwischendrin eine Krise. Und Sie als Eltern sollten das dienstig begleiten. Sie sollten damit rechnen, dass Ihr Kind als Christ zum Erwachsenen, als Christ werden muss und dass dieser Übergang eine Veränderung erfordert. Wie gesagt, wenn das nicht automatisch von alleine geht, dann bedarf es einer Krisenzeit und nicht selten werden junge Menschen in diesem Alter, 14, 15, 16, 17 Jahren, einfach vom elterlichen Glauben Abstand nehmen und nichts mehr wissen wollen und sagen, ihr mit eurem frommen Zeug und ich gehe nicht mehr mit, wo ihr da immer hingeht und die lügen alle und die Frommen sind alle ganz schlimm. Ertragen Sie das mit großer Gelassenheit. Diese Krise muss sein, denn Jesus Christus möchte aus den Kindern Erwachsene haben, die in Souveränität sagen, er ist mein Herr und Heiland. Nicht, weil es die Eltern sagen. Unsere Kinder brauchen diesen neuen Ort, diese neue Begegnung mit Christus, wo sie sagen können, auch ohne meine Eltern kann ich in seiner Nachfolge stehen. Ich brauche die gar nicht dazu. Deshalb denke ich, müssen wir diese Krisen mit begleiten und ich will Ihnen auch den Tipp geben, den ich da immer wieder gebe, indem ich sage, jetzt brauche ich nicht Jesus verteidigen und auch erst recht nicht die Gemeinde und erst recht nicht die Predigt am Sonntagvormittag. Wenn die nicht gut war, und das gibt es ja, und meine Kinder sagen, das hat mir heute gar nichts gebracht, dann sollten sie nicht sagen, doch, es war gut, aber wir haben das Wort gehört oder irgend sowas. Dann sollten Sie sagen, ja, war wirklich nichts. Hat mir auch nicht gefallen. Das wäre ehrlich. Wenn Sie aber jetzt etwas verteidigen, nur um Jesus da zu verteidigen, dann sage ich Ihnen was, der braucht Sie gar nicht. Der kann sich allein verteidigen. Darf ich mal so hart und so deutlich heute Abend mit Ihnen sprechen, um klarzumachen, dass wir auf diesem Gebiet, nach meiner Erkenntnis, eine ganze Reihe von Fehlern machen, die dieses krisenhaft, dieses Hindurchgehen, diese Religionskrise möglicherweise dann vertuschen und dann kommen sie irgendwann später und dann ist es gefährlicher. So denke ich also, begleiten wir unsere Kinder sehr qualifiziert durch dieses Leben zum Erwachsenen hindurch und lassen ja auch mal zu, dass sie über den Glauben schimpfen und über die Pfarrer schimpfen und über die Lieder schimpfen. Das kann sich Jesus leisten, dass man über ihn schimpft. Das müssen wir nicht verteidigen. Ich denke also, hier, das könnten so ein paar Tipps gewesen sein zu dieser religiösen Krise nochmals, die nicht kommen muss, wenn das alles irgendwo harmonisch abläuft, aber kommen kann und dann auch als ein Vehikel dient, um das bisherige Denken in eine andere Richtung zu bringen. Eine weitere Krise, die ich eigentlich jetzt schon in Richtung Erwachsenen und auch fast bis zu uns hin sehe und die auch mit 20 und 30 Jahren noch nicht abgeschlossen ist, ist die sogenannte Identitätskrise. Nicht jeder, der hier sitzt, muss durch eine Identitätskrise gegangen sein. Wenn Sie harmonisch Ja sagen zu sich, brauchen Sie diese Krise nicht. Aber es ist eine Entwicklungsaufgabe, seine Identität zu finden. Was ist das? Seine Identität finden. Das hat der Carl Gustav Jung, von dem ich nicht alles akzeptiere, aber er hat es mit seinem Begriff der Individuation so beschrieben, von ihm kommt das Wort, dass er sagte, wir brauchen dazu eine Arbeit bis ins dritte Lebensjahrzehnt, oftmals zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts, um das Ich gefunden zu haben. Aber was ist das Ich? Hier ist ein Bild mit Ihnen besprechen, was ich mit Identität meine. Und nach meiner therapeutischen Erfahrung haben manche 40-, 50-Jährige diese Identität immer noch nicht. Das könnte also eine Aufgabe sein, die sehr lange Zeit dauert und manchmal auch nicht geleistet wird. Ich denke aber, wir brauchen sie. Eine Krise in ihrem Leben könnte dazu da sein, um ihnen in den 40er Jahren, in den 50er Jahren zu zeigen, wer bin ich? Was bin ich für ein Mensch? Also in ihre Identität zu finden. Lassen Sie mich ein Bild beschreiben. Identität heißt für mich, das Denken, Fühlen, Handeln und Glauben kongruent werden. Im Jetzt nochmal als Bildchen, Sie haben Denken als einen Kreis, Sie haben Glauben als einen Kreis, Sie haben Fühlen als einen Kreis und Handeln als einen Kreis. Und diese drei Kreise sind auf der Tafel nebeneinander. Und das ist nicht identisch. Und jetzt nehmen Sie die drei Kreise und legen die aufeinander. Bild gesprochen. Das ist Identität. Das heißt dann konsequenterweise, wenn ich meine Identität gefunden habe, und die muss ich auch als Gläubiger finden, sonst stimmt was nicht, sonst bin ich für meine nichtchristlichen Geschäftspartner keine identische Person. Sie akzeptieren mich nicht. Das heißt jetzt konkret, dass ich mit meinem Kopf über mein Gefühl befinden kann. Dass ich weiß, wie ich mich in ganz bestimmten Situationen gefühlsmäßig verhalten werde. Er hat seine Identität gefunden. Der Immanuel Kant hat vom sittlichen Charakter gesprochen. Als den Menschen, den man einschätzen kann, wo man weiß, wie er sich verhält in bestimmten Situationen. Wir müssen diese Definition des sittlichen Charakters auf uns selbst beziehen. Das heißt, die Lebenssituationen, die auf mich zukommen, da muss ich einschätzbar wissen, wie ich mich gefühlsmäßig verhalten werde. Zum einen, zum zweiten, ich muss in meinem Kopf darüber nachdenken, wie ich in dieser Situation handeln werde, was ich tun werde. Das kann auch mal was Spontanes sein, aber ich muss mein Handeln kognitiv reflektieren, denkerisch reflektieren. Und das Letzte, ich muss meinen Glauben einbeziehen. Ich muss über meinen Glauben und seinen Zusammenhang mit Gefühl und Denken reflektieren. Es darf nicht Glauben sein, nicht wissen. Das ist absolut unmöglich. Ich darf den Glauben nicht als Hebel nehmen für alle Sachen, die ich nicht verstehen kann. Das ist nicht Glauben. Glauben ist a way of life. Also eine Art und Weise des Lebens und nicht dümmlich sein. Das heißt also, mit dem Glauben so umgehen, dass ich mein Denken damit verspanne und zusammenbringe. Ein Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. Wenn man diesen Satz ausbuchstabiert, ein Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht, dann sagt uns der Hebräerbrief, da musst du viel arbeiten, um für den Zustand zu kommen. Also denkerisch Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. Ich bitte Sie also, um Ihre Identität zu finden, dass Sie über Ihren Glauben reflektieren, was er Ihnen bedeutet, wie er mit dem Gefühl zusammenhängt, wie er mit Ihrem Handeln zusammenhängt. Und in dem Maß, wie Sie das tun, stellt sich Identität ein. Und wissen Sie, was das Zeichen, das äußere Zeichen der Identität dann ist? Dass ich über mich lächeln kann. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Aber ich werde da nicht zu Tode abstürzen. Sondern ich werde sagen, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Aber ich bin okay. Ich will an dem Fehler weiterhin arbeiten, aber und ich werde mich anlächeln, wenn ich immer wieder das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, falsch mache. Dann würde ich sagen, hast du schon wieder gemacht, aber das nächste Mal wird es besser. Also in diesem Sinne, mich nicht kaputt denken und mich nicht kaputt machen, sondern sagen, ich bin, bitte nicht erschrecken, ich bin okay, aber noch nicht am Ende. Ich bin okay, mein Herr hat mich okay gemacht, aber ich mache noch eine Menge Fehler. Und an diesen Fehlern will ich arbeiten, aber sonst bin ich ganz okay. Diese Art der Identität, an der müssen wir viel arbeiten. Und ich habe eine Reihe von Patienten, Patientinnen, oftmals mehr als Männer, weil die Frauen ehrlicher sind als die Männer, die sagen das. An denen wir schlicht und ergreifend im Sinne dieser Identitätsarbeit was tun. Ich denke, Sie haben mich verstanden. Dieses Identischwerden ist auch ein Stück, dass ich als geistliche Person auftrete. Und da muss ich nicht meine Kirche verteidigen und nicht meinen Pfarrer und nicht meinen Jesus verteidigen. Dann kann ich sagen, weißt du, ich muss dir bei einem Geschäftskollegen, ich muss dir zugeben, wenn du die Kirche anguckst, wenn du die Menschen anguckst, dann könntest du doch verzweifeln. Da würdest du nie Christ werden. Einer meiner Kollegen, als ich Assistent war an der Uni, sagte zu mir, alle Christen sind Schweine. Er guckte mich an und sagte, außer dir. Er hat es wirklich so gesagt, aber ich habe ihm dann gesagt, lieber Rolf, wenn du mich genau kennen würdest, würdest du wahrscheinlich das auch von mir sagen. Wenn Sie, und wenn wir uns das leisten können, und wenn wir da nicht Dinge verteidigen müssen, die gerne verteidigenswert sind, dann haben wir unsere Identität gefunden. Lassen Sie mich abschließen. Nicht ganz auf Deckung bringen. Sonst ist man so abgeklärt. Sonst ist man so langweilig. Also bringen Sie Denken, Fühlen und Handeln nicht ganz auf Deckung. Lassen Sie es ein bisschen überlappen, dann sind Sie interessanter. Das nur als Randbemerkung. Die weiteren Krisen, ich möchte gar nicht mehr so viel angehen, die Krisen in der Lebensmitte haben sehr häufig etwas mit diesem Ganzheitlichen zu tun. Diese Krisen sind oftmals bei Frauen so gelagert, dass sie etwas mit dem Äußeren zu tun haben. Frauen, im Unterschied zu Männern, haben in den 40er, also ab den 35 bis irgendwann, haben erstaunlich hohe Ausschläge im Unterschied zu Männern. Man kann ja das messen. Bei Männern kommt es so ein bisschen später erst nach, diese Krise. Die haben ja immer was mit Nichtbewältigungsdimensionen zu tun. Wenn Frauen merken, dass sie, obwohl sie auch schon längere Zeit keine Kinder mehr bekommen haben, aber jetzt merken, dass sie auch biologisch keine mehr bekommen könnten. Nicht das Klimakterium ist das eigentliche Problem, also die Östrogene, sondern das eigentliche Problem bei diesen klimakterischen Krisen ist das Minderwertigkeitsgefühl, dass man sich nicht mehr wert und voll genommen fühlt als Frau. Und wenn dann noch hinzu, nicht bei allen, ich habe Ihnen ja gesagt, nicht jede Frau muss diese Krise haben. Wenn dann noch hinzukommt, dass man den Eindruck hat, obwohl es vielleicht gar nicht wahr ist, man wird von seinem Partner nicht mehr geliebt. Oder man entdeckt seine Falten und all diese Sachen. Wenn das hinzukommt, verdichtet sich das zu einem Teufelskreis unangenehmster Art. Und da ist mit Östrogenen relativ wenig zu helfen. Dann müssen wir in der Psychotherapie sagen, nein, das ist eine Aufgabe an die Männer. Und wenn die Männer jetzt ihren Frauen alles sagen, du gefällst mir so und so und so, glauben sie es oftmals immer noch nicht. Denn viele Frauen sind anders, müssen wir Männer uns sagen lassen. Die merken es deutlicher, wenn man nicht mehr so nach ihnen in den Reihen schaut. Und dann sagen sie zu mir, das ist eine Unverschämtheit. Ihr Männer seid noch als alte Kerls attraktiv und wir dürfen es nicht mehr sein. Das müssen die Männer wissen. Da müssen wir nämlich helfen beim Lösen. Ich sagte Ihnen ja, solche Entwicklungsaufgaben kann man nicht so ohne weiteres alleine angehen. Da braucht man Hilfe und das muss man besprechen. Und Macho-Gehabe ist nicht das Richtige. Einfühlsames Verstehen ist das Richtige. Und einmal über das Problem sprechen. Und wissen, dass Sexualität unabhängig ist von Vermehrungsmöglichkeiten. Und dass Sexualität absolut unabhängig ist vom Alter. Das zu wissen. Und das müssen wir wissen. Und dazu brauchen wir einfach ein bisschen Information, um auf diesem Gebiet auch qualifiziert an den Krisen vorbeizugehen. Es ist nicht richtig, auf die Gefahr hin, dass Sie mich jetzt ausschließen von weiteren Reden. Es ist nicht richtig, dass eine Frau oder ein Mann sagt, nein, wir wollen mit der Sexualität jetzt aufhören, weil wir keine Kinder mehr kriegen können. Es ist nicht richtig, es ist falsch. Ich habe so viel Eheseelsorge und Ehetherapie zu machen, dass ich mir erlaube zu sagen, Sexualität kann bis ins höchste Alter etwas Schönes und Beglückendes sein. Wenn man aber das Problem nicht bearbeitet, dann führt es zu einer sehr dummen Krise. Sollten wir als fromme Menschen auch mal den Mund aufmachen und so etwas sagen. Bei den Männern ist das Krisenhafte meist etwas später. In dem Augenblick allerspätestens, wenn sie merken, dass sie im Berufsleben, auch wenn sie es wollte, nicht mehr weiterkommen können. Wenn sie merken, Zenit ist erreicht, und das kann manchmal auch schon früher sein. Ich habe in der Unternehmensberatung einen 32-jährigen Mann neulich vorgeschlagen, und da sagte mir der Chef, was denn noch? Vom Alter her. Also, das ist sehr unterschiedlich. Aber wenn ein Mensch, ein Mann dann merkt, so in dem Alter, ist verschiedenartig, das soll alles gewesen sein, wenn er merkt, ich komme nicht mehr weiter, dann gibt sich bezogen auf die berufliche Laufbahn sehr, sehr häufig ein richtig gehender Peak, also eine Spitze der Depressionen. Und ganz schlimm wird es bei der Pensionierung. Wir kennen sogar in der Fachsprache den Pensionierungsschock. Und wir haben in unserem Zürcher Büro, in unserem Zürcher Institut, extra in unserer Unternehmensberatung eine Abteilung eingerichtet, die hatte nichts anderes zu tun, hat nichts anderes zu tun, als ein Outplacement, wie man so schön sagt. Also ein in den Ruhestand gehen oder ein entlassen werden, seelsorgerlich, oder ich will jetzt hier sagen, therapeutisch zu begleiten. Das ist eine sehr komplizierte, oftmals tief, tief eingreifende Situation, wenn der Direktor plötzlich nur noch Hausmann ist. Das müssen jetzt wiederum die Frauen begreifen, was da passiert, wenn man nicht mehr Macht hat und nichts mehr zu sagen hat. Wie schlimm das sein kann und was das im Leben eines Menschen doch bedeuten mag. Bitte ihr Frauen, versteht es, dass es für ihn furchtbar sein muss, jetzt nur noch im Garten zu sein. Ja? Einige lächeln und wissen, was ich jetzt meine. Was es bedeuten mag, wenn wir mit 55 Jahren entlassen werden, noch 10 Jahre arbeiten könnten, was da im Leben eines Mannes zerstört wird, abstürzt, kaputt geht. Es ist wichtig, dass wir sagen, es muss wiederum nicht zu einer Krise kommen, wenn es gelöst werden kann. Und jetzt, denke ich, muss ich noch eine ganz große Krise ansprechen, weil wir raffen müssen, ich kann nicht alles sagen. Eine dieser großen Krisen ist eigentlich diejenige, die dann erst weit im Ruhestand kommt. Das ist die Krise, was kommt nach dem Ende des Lebens. Ich habe längere Zeit in der Gerontologie gearbeitet. Mein Doktorvater war einer der großen Gerontologen, also der mit in der Alterswissenschaft gearbeitet hat. Und da hatte ich auch über einige Jahre oder eine längere Zeit hinweg Supervision in großen modernen Altersheimen. Da mussten wir die Krankenschwestern, Pflegepersonal
schulen und einfach supervidieren und ihnen helfen, dass es richtig geht. Da habe ich viel, viel mit betagten Herrschaften auch Selbstgespräche geführt und so und Therapie gemacht und so etwas. Da ist mir aufgefallen, dass praktisch nie über den Tod geredet wird. Über das Essen unglaublich viel. Und das sollten wir wissen, je älter wir werden, umso schwieriger ist das Problem, über den Tod nachzudenken. Deshalb muss ich einfach sagen, wir müssen rechtzeitig klar machen, es ist den Menschen gesetzt, zu sterben. Und ich habe den Eindruck, diese letzte Frage wird von den älteren Herrschaften, wenn sie es bisher nicht gemacht haben, einfach verbrannt. Also die Krise, die sich da auftut, mit dem Problem, was kommt nach dem Tode, wird durch ein ganz nahes, was gibt es zum Essen, oder ein intensives Erzählen, was war früher, kompensiert. Ich halte es für eine ganz gefährliche Lösung dieser Krise und muss deshalb immer wieder sagen, muss Ihnen das sagen, das ist für mich der Impetus, um rechtzeitig die Menschen auf das hinzuweisen, was sein wird nach dem Tode. Bitte glauben Sie mir das. Jeder Mensch hat irgendwann eine ganz gewichtige Zeit in seinem Leben, in dem er sich mit dem Problem auseinandersetzt. Das ist wahrscheinlich allerspätestens ab dem 50. Lebensalter. Da sind die Menschen noch fit. Wir sollten das ausnutzen als Christen. Wir sollten das Thema bei 50-Jährigen und später, dass ihre Krisen sein werden, sein könnte, wir sollten das ausnutzen und sollten über die Ewigkeit sprechen. Es ist, wir haben neulich eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, wir haben die ganzen theologischen Bücher durchgesucht und es ist für uns unwahrscheinlich fatal gewesen, wir haben nirgendwo das Paradies mehr gefunden, beschrieben. Wie will auch die Theologen das verdrängen würden? Eigentlich. Eigentlich. Wie will denn, ich würde mich auch auf nichts, auf was mich freuen, wenn ich nicht wüsste, was es ist. Und so gesehen, denke ich, sollten wir als Christen diese Chance ausnutzen und Menschen bei der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe helfen. Wenn sie Geschäftspartner haben, wenn sie Freunde haben, denen sie das Evangelium nahebringen wollen, dann dürfen sie jetzt auch mal eine Krise provozieren. Wenn sie merken, dass diese Menschen dem aus dem Wege gehen, dürfen sie das Sterben und das Danachkommen thematisieren. Das heißt für mich, sprechen wir über den Tod. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, jetzt hoffe ich, dass Sie da was Positives zu berichten haben. Und wenn Sie was Positives zu berichten haben als Christ, wenn Sie nicht nur sagen, das Schönste kommt noch, sondern das auch glaubhaft darstellen können, dann werden Sie diese entscheidende Krise im Leben eines Geschäftspartners oder Freundes sozusagen im positivsten Sinne provoziert haben. Und dieser Mensch wird ab diesem und in diesem Augenblick möglicherweise den Weg zu Jesus Christus finden. Ich habe überhaupt keine Mühe, Menschen in Krisensituationen, und das gilt nicht nur bei den 50ern, das gilt bei mir in jedem Alter, auch in der Adoleszenz und Pubertät, zu sagen, gerade du brauchst Jesus. Ich warte geradezu, dass ein Mensch in der Krise auf mich zukommt. Ich glaube, in der Normalsituation, da wo Chronos ist, die gleichbleibende Zeit, haben Menschen wenig Interesse, sich für Gott zu entscheiden. Wenn Kairos ist, heute, so ihr meine Stimme hört, dann meine ich, erzählen Sie da von Jesus Christus und dann ist diese Krisensituation eine segensreiche. Bis hierher. Das waren die Krisen. Es gäbe noch viele. Ich komme in die Krise, wenn ich jetzt noch ein paar erzählen muss, aber ich möchte gerne noch mit Ihnen ein paar Fragen beantworten, die Sie vielleicht zu diesem Thema haben. Bitte schön.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Seele erkennen, dieser Art, schaffig, barmherzig und so weiter, dass man erkennt, ich bin da und da komme ich nicht weg aus dieser Ecke und eigentlich fehlt mir ja da eine ganze Menge. Man wird ja irgendwann reif, sollte man wenigstens, und man erkennt, da ist so nicht klar, was zu machen. Unternehmerisch heißt das, da bist du da also offensichtlich noch stark im Defizit und das könnte dann zur Krise, weitere Krise führen und so weiter. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dieser Erkenntnis und einer solchen Krise und wie könnte ich durch Erkennen vielleicht doch noch was tun? Oder?
Also ich denke, wichtig ist, dass man gut informiert ist und dass man nicht gegen Windmühlenflügel anschlägt, wo sich nicht lohnt. Natürlich kann Gott immer ein Wunder tun. Und Gott kann, wenn er will, auch diese Tiefenstruktur ändern. Nur psychologisch sehen wir das so nicht. Es ist auch psychologisch gar nicht notwendig. Gott kann alles tun. Das darf ich im Vorfeld sagen. Jetzt ist die Information für mich gewichtig. Und da möchte ich Ihnen einfach sagen, man kann bis an das Lebensende an sich arbeiten. Genauer noch, man sollte es tun. Ab dem Augenblick, wo man aufhört, an sich zu arbeiten, beginnt die Entropie sich zu vergrößern. Und Entropie, das ist der zweite Hauptsatz der Wärmelehre, ist einer von meinen vielen Berufen, deshalb darf ich hier gerne erzählen, dass der sagt einfach, dass die Unordnung immer größer wird. Also ich glaube, wir sollten ein Leben lang an uns arbeiten, wir sollten das klassische Wissen, Wachstum ist immer Entfaltung und Begrenzung. Also wir leben voran, auch im höheren Alter, immer in der Entfaltung und gleichzeitig in der Begrenzung. Ein Baum kann nicht immer nur so wachsen, er muss beschnitten werden. Jeder Baum, der nach oben wachsen will, muss begrenzt werden. Deshalb ist Begrenzung für Sie, für mich, für uns alle etwas Segensreiches. Und deshalb, Begrenzung geht nicht, Wachstum geht von alleine. Begrenzung braucht Arbeit, ist meine Antwort. Macht Mühe und tut manchmal sehr weh. Ein Schnitt tut weh, aber ist segensreich. Meistens sieht man aber erst danach, wie segensreich er war. Im Augenblick tut es sehr weh. Bitteschön.
Sie sagten, in der Krise brauchen wir Hilfe.
Nicht immer, aber oftmals.
Auch der Verband haben das Angebot der gegenseitigen Hilfe. Gibt es Hemmfaktoren, dass dieses Angebot nicht so angenommen wird?
Natürlich haben wir manchmal Hemmungen, das Angebot anzunehmen. Wenn wir mit einem Menschen in einem sehr nahen Verhältnis stehen und nicht in einem seelsorgerlichen, wie wir das verstehen, wenn Sie im Freundschaftsverhältnis zu einem Menschen stehen, dann haben Sie oftmals Hemmungen. Denn Freundschaft und Seelsorge schließt sich nach meinem Verständnis aus. Ich bin der Meinung, dass man nur qualifiziert beseelsorgen kann, wenn man neutral ist. Und Freund kann nicht neutral sein. Deshalb kann ich meinen Ehepartner auch nicht beseelsorgen. Ich kann eine seelsorgerliche Haltung haben zum Freund und zum Ehepartner, also einfühlsam und wertschätzend und echt. Aber ich bin ihm zu nahe dran. Und wahrscheinlich ist es so, dass ihr zu nahe aufeinander drauf seid. Dass man also im Grunde genommen jemanden haben sollte, der etwas mehr Abstand hat. Das ist meine eine der möglichen Antworten.
Ja? Ich habe eine andere Frage bitte. Für den ersten Vortrag. Es sagten Sie, wir können außen, für Außenseiter, lassen Außenseiter zu und die sparen von Exoten. Wenn Sie das jetzt sagen.
Panker. Panker zulassen. Leute, die sagen, ich kann auch so beten. Menschen, die arm sind, Menschen, die reich sind. Die Gemeinde darf nicht ihren Geschmack verlieren. Die andere Seite. Jede Gemeinde braucht ihre Identität. Deshalb gibt es auch so viele Denominationen. Ich finde es gut, dass es viele gibt. Ich glaube, das ist normal und richtig, weil wir in Wahrheit vom Wort allein nicht leben, sondern auch von der Ethik. In Wahrheit hat jede dieser Denominationen zum Wort Gottes noch ihre Ethik dazu. Und da unterscheiden sie sich. Aber dennoch ist für mich eine Gemeinde so interessant, wie sie auch Leute hat, die mich immer wieder in Frage stellen. Das heißt aber nicht Menschen, die in der Sünde leben. Das meine ich nicht, das meine ich nicht. Denn Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Aber wir müssen sehr genau unterscheiden, ob wir mit Sünde nicht nur eine von uns gesetzte Ethik meinen. Man geht um 18 Uhr nicht mehr auf die Gasse, um zu spielen, hat man früher gelernt. Das ist kein biblisches Gebot. Aber das könnte irgendwo schon so in einer Gemeinde sein. Es könnte sein, dass eine Gemeinde sagt, in unserer Gemeinde tragen die Frauen keine Hosen. Sollen sie? Und das ist doch wunderbar. Haben sie halt Röcke. Und es käme dieser Gemeinde gut, sie würde das realisieren, würde sagen, vielleicht, wir wollen so eine sein, aber vielleicht lassen wir doch ein paar zu. Also, damit sie, wissen Sie, damit Sie das biblische Bild vom Leib Christi besser abbilden, denn der Paulus sagt doch, was wäre denn, wenn wir alle Ohr wären? Oder wenn wir alle Auge oder Geruch wären? Ich denke, das ist nicht eine Sache, die dem Evangelium schadet, sondern die uns schadet, wenn wir so sehr uniform sind, die unserer Entwicklung schadet. Denn zu diesem Wachstum brauchen wir doch ein bisschen Anreize und ein bisschen Pfiff. Und wer seine Gemeinde durch Gleichschaltung brav macht, der hat sie damit gleichzeitig getötet, denn das wissen Sie ja, das gibt dann Inzucht und Inzucht wächst nicht. Wenn sie alle gleich sind, fällt die Innovation und in einer Generation wird es die Gemeinde nicht mehr geben. Das ist rein biologisch so. Bitte.
Ich möchte nochmal auf den Nachmittag zurückkommen, wegen der Kindererziehung. Also wir Alten waren ja viel zu streng. Wir haben das noch mal
gesehen. Ihr wart nicht zu streng.
Und ich habe also mehrere Kinder großgezogen und ich habe doch erlebt, dass in der Pubertät Schwierigkeiten sind. Und da war ich mal sehr verzweifelt und sagte meinem Schwiegervater, mein Sohn mit 14 Jahren geht einfach nicht zum Friseur. Was soll ich machen? Und dann hat er mir gesagt, wenn er jeden Tag geschniegelt und gebiegelt mit kurzen Haaren wäre, wäre er nicht normal. Und das hat mir sehr geholfen. Aber ich gebe zu, dass wir heute viel Schwierigkeit haben, die Jugend in ihren merkwürdigen Richtungen anzunehmen.
Will ich Ihnen eine Antwort geben, die
und
Sie...
Ja. Ach, Entschuldigung. Was mich so stört, dass sie zum Teil so aggressiv sind, dass man Angst haben muss.
Da gebe ich Ihnen eine Antwort und sage Ihnen, Sie haben nicht falsch erzogen. Sie sind wahrscheinlich auch nicht falsch erzogen worden. Jede Generation hat ihre eigenen Erziehungsmethoden. Das haben Sie heute Nachmittag gehört. Die Erziehungsziele sind biblisch orientiert. Ihr Eltern ermahnet eure Kinder zum Herrn, sagt Paulus. Das ist ein Ziel. Wie das Ermahnen geht, muss jede Generation neu austarieren. Das war damals so und heute ist es anders. Natürlich werden Sie und ich verwundert sehen, was da passiert. Natürlich würden wir mit unserer Erfahrung manches anders machen, aber wir müssen uns auch in die Zeit schicken. Das ist die andere Seite. Und da brauchen wir viel Weisheit. Und gegen Liebe und Einfühlsamkeit und Wertschätzung ist kein Kraut gewachsen. Wenn Sie sagen, die sind so böse, sage ich Ihnen, manchmal produziere ich dieses Böse auch. Ich bin da hergefahren, habe mich verfahren, beim Herfahren, da kam ein derartiger junger Mann auf mich zu. Ich bin ganz erschrocken, als ich ihn sah. Habe ich gedacht, darf ich den überhaupt was fragen, was wird der wohl mit mir tun? Da war ich ganz freundlich, ganz liebevoll. Und dann hat er sein Gesicht so liebevoll verzogen. Hat mir so...